Ich begrüße Sie zum Podcast des Historischen Instituts der Universität Bern. Seit der MeToo-Debatte ist Gewalt gegen Frauen wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Sie trug in vielen Fällen dazu bei, dass bislang tabuisierte Erfahrungen kommunizierbar wurden und machte einmal mehr deutlich, dass das Leben zahlreicher Frauen bis heute von Gewalt gekennzeichnet ist. Vielfach erleben Frauen Gewalt dabei hinter ihren eigenen vier Wänden. Im Jahr 2018 registrierte die Schweiz über 18.000 Straftaten im Bereich häusliche Gewalt. 60% der Betroffenen waren Frauen. Die Geschichte der Gewalt gegen Frauen aus historischer Sicht ist das Thema unserer heutigen Sendung. Mein Name ist Regina Fritz und ich freue mich sehr, heute den Gewaltforscher Maurice Cottier, Oberassistent am Department für Zeitgeschichte an der Universität Fribourg, hier bei uns begrüßen zu dürfen. Guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Cottier, blickt man auf Ihre Forschung, fällt die politische und gegenwartsgeschichtliche Relevanz Ihrer Arbeit umgehend ins Auge. Was hat Sie denn dazu motiviert, diesen akademischen Laufbahn einzuschlagen und Historiker zu werden?
Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Sie hat eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt. Das ist natürlich ein Klischee. Aber ich habe mich als kleiner Junge für Burgen und Bunker interessiert. Das tue ich heute eigentlich nicht mehr so sehr. Ich habe auch viel mit meinem Großvater gesprochen. Der hat mir aus seinem Leben erzählt, als er jung war. Er hat mir aus dem Leben seines Vaters erzählt. Und das hat mich immer sehr interessiert. Und wenn ich heute zurückdenke, dann war es, glaube ich, die mich hat interessiert, wie Menschen leben, unter welchen Bedingungen, wie sie die Welt wahrnehmen, wie sie sich selbst wahrnehmen und wie sich das über die Zeit verändert. Das ist es, was mich damals interessiert hat und mich heute immer noch interessiert.
Herr Cottier, 2017 erschien Ihre Dissertation unter dem Titel »Fatale Gewalt, Ehre, Subjekt und Kriminalität am Übergang zur Moderne«. Sie haben dabei Gerichtsakten aus Bern ausgewertet, aus dem Zeitraum 1868 bis 1941. Darin erforschen Sie schwere Gewalt gegen Frauen in Zusammenhang mit Gewaltdelikten gegen Männer. Wodurch waren Gewaltdelikte zwischen Männern im späten 19. Jahrhundert charakterisiert? Welche Unterschiede in Form und Motivation lassen sich hier festmachen, wenn man eben auch im Vergleich auf Gewaltdelikte gegen Frauen schaut?
Wenn man sich die Fälle zu Mord, Totschlag und schwerer Körperverletzung aus Bern aus dem späten 19. Jahrhundert anschaut, dann finden sich ganz viele Wirtshausschlägereien. Das war Gewalt von Männern gegen Männer. Frauen waren da zwar präsent am Tatort, die jungen Männer stritten sich auch um Frauen, aber die Gewalt richtete sich nicht gegen Frauen. Es gibt auch viele Nachbarschaftsstreitigkeiten, auch hier, die fanden meistens zwischen Männern statt, vereinzelt auch gegen Frauen und ebenfalls vereinzelt auch von Frauen gegen Frauen ausgeübt. Also in Bern gab es ein Beispiel, wo sich zwei Frauen um Holz stritten. Die eine beschuldigte die andere, dass sie Holz gestohlen hätte. Aber die meisten Fälle betrafen eben Männer. Daneben gibt es nicht so viele, aber dennoch einige Fälle mit häuslicher Gewalt. Und anders als die Wirtshausschlägereien und die Nachbarschaftsstreitigkeiten fand diese Gewaltform im Haus statt. Und hier wurden Männer gegen Frauen gewalttätig, also vor allem Ehefrauen gegen ihre Ehemänner gegen ihre Ehefrauen. Und obwohl das nicht viele Fälle sind, ist dennoch davon auszugehen, dass diese Form der Gewalt gegen Frauen wirklich im 19. Jahrhundert noch sehr stark verbreitet war. Wenn man die Narrative liest, also die Verhörprotokolle, dann erkennt man, dass die Frauen teilweise über Jahre von ihren Männern misshandelt wurden. Um aber das volle Ausmaß der Gewalt im späten 19. Jahrhundert gegen Frauen fassen zu können, ist es wichtig, nicht nur die Gewaltverbrechen anzuschauen, sondern auch die Sexualstrafdelikte. Und hier sieht man, dass wirklich eine Vielzahl von Fällen überliefert ist, wo Frauen auf Landstraßen angegriffen wurden, in Wäldern und auch in den Nachbarschaften. Und es war eben eine sexualisierte Form der Gewalt. Und diese muss man mit berücksichtigen, um eben zu verstehen, wie Gewalt gegen Frauen funktionierte. Auffallend an all diesen Fällen, also sowohl zwischen Männern als auch gegen Frauen, ist eigentlich, dass sie aus heutiger Sicht sehr spontan passierten. Also auf der Straße oder im Wirtshaus genügte ein Scherz, ein falscher Blick, damit es zu Gewalt kam. Eben dieses Beispiel, wo es um den Holzdiebstahl ging. Das sind aus unserer Sicht heute Kleinigkeiten, aber damals konnte das schnell in Gewalt münden. Auch bei der Gewalt im Haus, also von Ehemännern gegen Ehefrauen, ging es um Kleinigkeiten. In Bern gibt es ein Beispiel, wo ein Mann nach Hause kam und gegen einen Wäschekorb trat. Also nach seiner Meinung war der falsch platziert, der war ihm im Weg. Darauf gab es einen Disput, der dann in einer schweren Körperverletzung endete. Ein anderes Beispiel eines solchen häuslichen Konflikts war, als ein Mann nach Hause kam und monierte, dass ein Fenster nicht repariert sei, das schon lange hätte repariert werden sollen. Und auch die Überfälle, also die sexuellen Überfälle auf der Landstraße und im Wald, die waren durch eine Spontanität gekennzeichnet. Also es war keine Absicht, die Wege kreuzten sich einfach und dann kam es zu diesen Übergriffen.
Ja, eine wichtige analytische Kategorie stellt in ihrer Arbeit ja das Konzept der Ehre dar. Ein Konzept, das ja auch wirklich starke Konjunktur hat in den Kulturwissenschaften. Welche Rolle spielt nun ehrbezogene Gewalt bei den von Ihnen untersuchten Delikten vor dem Gerichtsbezirk Bern?
Bei all diesen Gewaltformen, die ich eben beschrieben habe, spielt Ehre eine Rolle. Und ich glaube, wenn man auf Ehre fokussiert, dann kann man diese Art der Gewalt ein bisschen besser verstehen. Also in Ehegesellschaften, da müssen die Menschen ihre Ehre verteidigen. Und nötigenfalls tun sie das mit Gewalt. Wenn man das Beispiel vom Kartoffelacker von eben nimmt, dann war eben der Disput über die Grenze. Der eine fing dann an, die Setzlinge des anderen auszuziehen. Dieser wehrte sich natürlich. Und da ging es auch wirklich darum, seine eigenen Interessen zu verteidigen und gleichzeitig eben die Ehre zu wahren. Also diese Kultur öffnete das Tor, eben damit Gewalt angewendet werden konnte, strategisch, und einfach auch die eigene Macht zu vergrößern. Das sieht man auch an den Verhörprotokollen. Also die Gewalt, die war evident, sie war selbstverständlich, sie wurde nicht erklärt. Und dieses Verhalten, das sich eben im Wirtshaus zeigte und auch in der Nachbarschaft, das brachten die Männer natürlich auch mit nach Hause. Und auch die Gewalt gegen Ehefrauen war selbstverständlich. Also ein Angeklagter, der rechtfertigte seine Gewalt, indem er sagte, er hätte doch nur sauber zugeschlagen. Also es stand ihm zu, seine Frau und auch seine Kinder zu schlagen. Und das zeugt doch von einer großen Akzeptanz von Gewalt eben in der Ehrgesellschaft. Und die Gewalt hatte aber diente nicht nur der Interessensdurchsetzung, sie hatte auch etwas Spielerisches und vielleicht auch etwas Lustvolles. Die Wirtshausschlägereien, die fanden im Kontext der Geselligkeit statt. Also da wurden Karten gespielt, da wurde Musik gemacht, da wurde getanzt. Und diese Schlägereien, die waren integraler Bestandteil dieser Wirtshausbesuche. Und da ging es eben auch um Spektakel, um Belustigung. Und so scharf kann man das nicht trennen. Es ist auch so, dass da keine eigentlichen Interessen verfolgt wurden. Die Kontrahenten, die kannten sich vorher kaum, trafen spontan aufeinander und dann ging es los. Und auch bei den Übergriffen auf den Landstraßen und in den Wäldern, also der sexuellen Gewalt, findet man diese Spaßnarrative. Also die Männer gaben beispielsweise an, sie hätten nur Spaß getrieben oder sie hätten den Löhl gemacht mit den Frauen. Und dabei negierten sie aber keinesfalls den Einsatz von Gewalt. Also Spaß und Gewalt, das ging in diesen Ehrgesellschaften zusammen. Für die Frauen war das natürlich eine traumatisierende Erfahrung. Aber dennoch, um die Gewalt zu verstehen, ist es eben wichtig, diesen Zusammenhang zwischen Spaß und Gewalt anzusprechen. Also man kann sagen, dass Gewalt eben eine ständig verfügbare Ressource war, die eigentlich jedem Zustand und vor allem eben von Männern auch genutzt wurde, für eben die eigenen Interessen durchzusetzen und sich zu belustigen oder Spaß zu haben. Und das erklärt dann auch ein Stück weit die Spontanität, die ich eben angesprochen habe, der Gewalt. Und im Bern im 19. Jahrhundert waren eben diese Ehrvorstellungen noch sehr präsent. Das zeigen diese Fälle, die überliefert sind.
Ja, ein zentrales Ergebnis Ihrer Forschung ist ja der langfristige Rückgang der dokumentierten Gewaltdelikte nach 1900. Dies steht, so können wir es in Ihrem Buch lesen, damit in Zusammenhang, dass der sogenannte alteuropäische Ehrhabitus zunehmend durch einen modernen Subjekthabitus, wie Sie schreiben, abgelöst wird. Und Sie führen das im Wesentlichen auf das sich verändernde Gewaltverständnis einer sich modernisierenden Gesellschaft zurück. Was ist denn damit konkret gemeint? Können Sie uns vielleicht auch diesen Wandel an einem Beispiel verdeutlichen?
Ja, Bern durchläuft um 1900 eine sehr rasche Transformation. Also die Stadt nimmt eigentlich die Form an, die sie heute auch hat. Die Außenquartiere entstehen, etwa die Lorene, die Lenggasse, das Breitenrheinquartier. Also die Stadt wächst, es werden Fabriken gebaut und sehr viele Menschen aus dem Kanton kommen aus ländlichen Verhältnissen. Sie kommen in die Stadt, sie arbeiten vielleicht in der Fabrik oder als Dienstmädchen, beziehen einen Lohn und lösen sich so ein bisschen aus den alten Schutz- und Abhängigkeitsverhältnissen. Das Leben wird individueller, die Menschen gehen ins Theater, später kommt das Kino dazu, sie fangen an zu lesen. Also das sind ganz tiefgreifende Veränderungen und das verändert auch die Menschen selbst. Also in den Sozial- und Geisteswissenschaften spricht man von Habitus, also wie nimmt man sich selber wahr, wie handelt man, wie sieht man sich, wie sieht man die Welt, wie sieht man sich selbst. Und das verändert sich grundlegend. Und immer mehr Menschen, die eben aus diesen ländlichen Gebieten kommen, die nehmen einen Habitus an, der durch die Aufklärung und das Bürgertum geprägt ist. Und in diesem Habitus ist eben Gewalt nicht mehr evident. Also Gewalt wird als etwas Emotionales, auch etwas Affektives verstanden, das man möglichst kontrollieren soll. Und nur wenn man sich eben selbst beherrschen konnte, kontrollieren konnte, war man ein volles Mitglied dieser bürgerlichen, modernen Gesellschaft. Und im Zuge dieser Entwicklung wurde es unattraktiv für junge Männer, sich zu prügeln, weil das als etwas Rückständiges galt. Und auf Gewalt zu verzichten, war eben auch eine Möglichkeit zu zeigen, man gehörte dazu, zu dieser neuen Gesellschaft. Das zeigt sich dann wirklich auch in den Fallzahlen, also die Wirtshausschlägereien, die im 19. Jahrhundert noch sehr präsent sind, die finden sich nach dem Ersten Weltkrieg kaum mehr noch, auch die Nachbarschaftskonflikte gehen zurück. Und was auch zurückgeht, das sind die Überfälle, die sexuellen Überfälle auf den Landstraßen und in den Wäldern. Und das zeugt schon davon, dass eben dieser neue Habitus eigentlich gewalthemmend wirkte.
Ja, dieser Rückgang der Gewaltdelikte, der betrifft in erster Linie Gewalt zwischen Männern im öffentlichen Raum. Warum hält sich denn die Gewalt in Familien und Intimbeziehungen auch nach 1900 auf eine so hartnäckige Weise? Was ist denn hier anders?
Also die züchtigende Gewalt, also dass eben die Männer im Streit um diese häusliche Ordnung die Frauen schlugen, das ging tendenziell auch zurück. Also auch hier der männliche, neue, moderne Habitus, der schrieb eben vor, dass man sich beherrschen soll, Konflikte nicht mehr gewalttätig lösen soll und dass eben Gewalt eigentlich eher einen Kontrollverlust signalisierte und so abwertend gesehen wurde. Aber was feststellbar ist, dass eben ein Typ von Gewalt aufkommt während der Untersuchungsperiode oder verstärkt aufkommt und nicht zurückgeht. Und bei diesen Fällen handelt es sich meistens um Gewalttaten, auch von Ehemännern gegen Ehefrauen, und zwar meistens, wenn sie von den Frauen verlassen wurden oder wenn eine Scheidung im Raum stand, oder auch von Liebhabern, die von ihren Freundinnen verlassen wurden. Und bei dieser Form der Gewalt kündigten die Männer die Gewalt vorzeitig an. Sie gaben auch an, dass sie das Opfer töten wollten. Teilweise kommunizierten sie das auch in Briefen. Und häufig gaben sie auch an, dass sie sich später selbst hätten töten wollen. Und in der Praxis kam das wahrscheinlich auch vor, also diese doppelten Tötungen, also zuerst die Tötung der Frau oder der Freundin und dann der Selbstmord. Aber diese Fälle kamen dann nicht vor Gericht und deshalb sind sie heute uns Historiker und Historikerinnen auch nicht, stehen sie auch nicht zur Verfügung. Aber es gibt eben solche Fälle auch in Bern, wo dann die Täter zwar angaben, sich zu töten, aber sich nicht töteten. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel illustrieren. Das war ein junger Schuhmachergeselle, der lebte im Wieler Quartier und der wurde von seiner Freundin verlassen. Und er begab sich dann in ihr Zimmer, also schlich sich dort ein. Die junge Frau kam nach Hause von einer Tanzveranstaltung und er setzte ihr dann ein Ultimatum, also wir kommen jetzt wieder zusammen oder wir sterben gemeinsam. Und er schoss dann auch auf die junge Frau, die glücklicherweise überlebte. Und in den Verhörprotokollen erzählt er eine längere Geschichte, der Angeklagte. Er erzählt, dass er das Mädchen oder die Frau schon als Mädchen kannte, dass er sich schon damals zu ihr zugeneigt fühlte, dass sie später dann zusammenkamen, dass aber ihre Eltern nicht einverstanden waren mit der Heirat. Auch der Pfarrer spielt eine gewisse Rolle. Dann machte es den Anschein, dass es doch klappen würde mit der Heirat. Und dann kam wieder die Enttäuschung. Und er entschloss sich daraufhin, eben gemeinsam mit seiner Augustine, so hieß die Frau, zu sterben und aus dem Leben zu scheiden. Und egal, ob diese Geschichte jetzt stimmt oder nicht, sie zeigt eben ein Verständnis, dass ein romantisches Verständnis, dass man eben, wenn man schon im Leben nicht zusammen sein kann, doch dann wenigstens im Tod. Das sind natürlich auch Besitzansprüche von Männern an Frauen, die hier durchstehen, die fester Bestandteil waren der bürgerlichen Ordnung. Und solche Fälle, die kommen eben vermehrt auf. Und ich glaube, da ist der Kontext der Romantik, der romantischen Liebe, ganz wichtig. Also diese stellt eben neue Skripts zur Verfügung, die eben Gewalt beinhalteten. Und die hatten nichts mehr so sehr mit der alteuropäischen Ehr- und Streitkultur zu tun, sondern sie waren Teil dieser neuen, modernen Gesellschaft. Und die Romantik, die stellte auch neue Skripts für die sexuelle Gewalt zur Verfügung. Also die Männer gaben jetzt an, dass die Frauen eigentlich einverstanden gewesen wäre, dass es ein Liebesakt gewesen wäre, oder sie gaben an, dass die Frauen insgeheim einverstanden gewesen wären, obwohl sie Nein sagten. Also die Frauen erzählten natürlich eine andere Geschichte, aber es gab eben diese neuen Skripts, um Gewalt zu legitimieren. Und auch die Schauplätze dieser Übergriffe waren andere. Also es waren nicht mehr die Landstraßen, nicht mehr die Wälder, sondern es waren neu die Spaziergänge beispielsweise, oder man verabredete sich zu einem Rendezvous. Also das waren eben auch diese modernen Kontexte, in denen sexuelle Gewalt jetzt vermehrt stattfand.
Ja, wir haben jetzt ausführlich über die Motivation und auch über die Gefühlswelt der Täter gesprochen. Nun würde ich gerne noch nach den Opfern fragen und sie eben ein wenig in den Blick nehmen. Welche Bedeutung wurde denn überlebenden Opfern von Gewaltdelikten in den Gerichtsverfahren eingeräumt? Erhielten sie überhaupt die Möglichkeit, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen?
Ich denke, das ist allgemein ein Problem der Gewaltforschung, dass sie sehr täterzentriert ist. Das hat natürlich auch mit dem Quellmaterial der Gerichtsakte zu tun. Im Gerichtsverfahren ging es vor allem darum, die Motive der Täter herauszufinden und die Handlung genau zu rekonstruieren. Dabei wurden auch die Opfer interviewt, ausführlich. Aber eben, es ging eigentlich darum, einen Handlungsablauf zu rekonstruieren und nicht auf die psychischen Schäden, die eine solche Gewalttat verursachen kann, einzugehen. Also da ist man durch die Quellen ein bisschen limitiert. Also es ging darum, eigentlich körperliche Verletzungen zu dokumentieren und nicht so sehr psychische. Es ist aber so, dass im Verlauf der Untersuchungsperiode Frauen durchaus auch über die Folgen der Tat sprachen, die psychischen Folgen. Das waren aber Frauen, die eher der Oberschicht angehörten, also beispielsweise eine 26-jährige Lehrerin, die in einem Wald überfallen wurde, die machte eben deutlich, dass sie sehr nervös waren. Nervosität, das war ein Schlagwort zu der Zeit. Und diese Aussage zeigt eben, dass diese Frau an den Folgen der Tat litt, aber auch, dass sie es artikulieren konnte. Und das war vielleicht auch vielen Opfern aus der Unterschicht so nicht möglich, weil einfach dieses Vokabular noch fehlte, lange Zeit.
Ja, wie wir aus den Memory Studies wissen, werden ja Erinnerungen stets unter den Bedingungen der jeweiligen Gegenwart konstruiert. Das heißt eben, dass gesellschaftliche Rahmenbedingungen hier sehr stark darüber bestimmen, was in einer Öffentlichkeit sagbar ist oder was eben nicht sagbar ist. Nun kamen Sie ja auch in Ihrer Forschungsarbeit zum Ergebnis, dass sexuelle Gewalt während der Untersuchungszeitraums gesellschaftlich zunehmend diskreditiert wurde. Wie hat sich das nun auf die Entscheidungen ausgewirkt, Fälle von sexueller Gewalt zur Anzeige zu bringen? Also gibt es hier vielleicht auch eine quantitativ merkbare Veränderung? Und wie haben sich die Grenzen des Sagbaren im Gerichtssaal verschoben? Ist hier zum Beispiel in den Aussagen der Zeugen und Opfer, aber vielleicht auch der Täter, ein Wandel feststellbar, der auf diese sich verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen zurückzuführen ist?
Genau, also auffällig ist, dass eben im späten 19. Jahrhundert die Fälle von Notzucht, so das war damals der Begriff für Vergewaltigung, stark ansteigen. Also sowohl absolut wie im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Und wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, dass es die Frauen, die Opfer von sexuellen Übergriffen selbst waren, die Tat anzeigten oder ihre Angehörigen. Und da kann man vielleicht sehen, dass eben ein gewisses Verhalten, das früher toleriert oder ignoriert wurde, plötzlich nicht mehr akzeptiert wird. Und dass man damit zur Justiz geht und will, dass diese Übergriffe bestraft wurden. Man weiß aus der Frühneuzeitforschung, dass kaum Sexualstrafdelikte angezeigt wurden, weil das Risiko einfach so hoch war für die Frauen, eigentlich selber Schaden zu nehmen in diesem Prozess. Und um 1900 gibt es einen Peak von Anzeigen, der auch in England und Frankreich feststellbar ist und der eigentlich zeigt, dass dieses Verhalten nicht mehr akzeptiert wurde. Und die Frauen stießen eigentlich auch auf eine Justiz, die ihnen wohlgesinnt war. Also die meisten Männer, die eben Frauen in Wäldern, auf Landstraßen angriffen oder in ihre Häuser eindrangen, die wurden auch bestraft. Also von dem her gab es eine Veränderung, die möglicherweise dann auch dazu geführt hat, dass eben dieses Verhalten stigmatisiert wurde und die Männer dann eben auch nicht mehr so handelten. Also man müsste dieses steigende Bewusstsein genauer noch erforschen. Vielleicht ist es so etwas wie ein erster MeToo-Movement. Es war ja auch die Zeit der ersten feministischen Bewegung. Das wären interessante Forschungsthemen. Was aber eben auch zu beobachten ist, dass eben mit diesen Narrativen, diesen romantischen Narrativen eben neue Legitimationsmuster für sexuelle Gewalt aufkamen. Und da waren die Gerichte sehr viel vorsichtiger beim Verurteilen. Die Geschworenen, die Jury, die bestand aus weißen Männern, die ein gewisses Vermögen haben mussten. Und die taten sich schwer, solche Täter, die sich oder Angeklagte, die ein romantisches Narrativ benutzten, auch wirklich zu verurteilen. Also da war die Chance, freigesprochen zu werden, viel größer.
Ihre Forschungsergebnisse basieren auf die Auswertung von einschlägigen Akten des Berner Geschworenengerichts. Wie weit ist nun das hier vorgestellte Beispiel Bern verallgemeinbar?
Ich glaube, dass der Rückgang der Gewalt in Bern möglicherweise sehr ausgeprägt war. Das ist anderswo vielleicht nicht so. Aber Bern entsprach schon einem Trend, der sowohl in vielen ähnlichen Städten zur selben Zeit auch stattfand. Es gibt Forschungen zu nordfranzösischen Städten, wo das ganz ähnlich verläuft. Es gibt eine Forschung zu Chicago, was zwar viel größer ist, aber wo das auch ganz ähnlich erfolgt. Und es gibt auch Forschung zu Paris, die eigentlich Ähnliches zeigen. Dort passierten die Verschiebungen etwas früher, weil eben das Leben auch früher modern wurde.
Ja, nun bleibt für mich abschließend nur noch unsere traditionelle Abschlussfrage zu stellen. Und zwar, was glauben Sie, stellen heutzutage die größten Herausforderungen für Historikerinnen und Historiker dar?
Ja, ich glaube, es ist eine spannende Zeit, Historikerin oder Historiker zu sein. Es sind viele Dinge sich am Wandeln und unsere Aufgabe wird sein, die Vergangenheit der aktuellen Ereignisse aufzuarbeiten. Also ich denke da etwa an die Klimapolitik, die aufgehende Schere zwischen Arm und Reich innerhalb von Gesellschaften, aber auch weltweit oder eben im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen. Weiter denke ich, was auch wichtig sein wird, ist, dass die Geschichte, dass Historikerinnen und Historiker ein Bild von Geschichte präsentieren, das auf Fakten beruht, die überprüfbar sind und nötigenfalls auch falsifizierbar. Das, denke ich, ist für eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft ganz wichtig.
Ja, vielen Dank, Herr Cottier, dass Sie heute beim Podcast des Historischen Instituts zu Gast waren. Vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke Ihnen.